hören einen Springer Medizin Podcast mit Partnern.
Wenn jetzt die Hände durch das oder die Haut an den Händen durch das Ekzem verändert ist, dann können wir sie nicht so benutzen, wie wir es gewohnt sind.
Herzlich willkommen beim Springer Medizin Podcast mit Partnern. Heute beschäftigen wir uns mit dem chronischen Handekzem. Freundlich unterstützt wird dieser Podcast von Leo Pharma GmbH. Etwa jeder 10. Erwachsene in Deutschland leidet an einem Handekzem. Die Lebenszeitprävalenz liegt über 40%. Besonders ein chronisches Handekzem, also ein Ekzem, das länger als 3 Monate anhält und mindestens 2-mal pro Jahr auftritt, geht für die Betroffenen mit teils erheblichen Belastungen im privaten und beruflichen Alltag einher. Die gute Nachricht ist, wir wissen heute mehr über die Pathophysiologie als noch vor einigen Jahren und auch die Therapieoptionen haben sich erweitert. Vor die Therapie haben die Götter die Diagnostik gestellt, die im Einzelfall nicht immer trivial ist. Darüber spreche ich jetzt mit Professorin Dr. Sonja Molin aus Berlin. Frau Molin ist dort Oberärztin an der Hautklinik der Charité-Universitätsmedizin und Co-Autorin der Handekzem-Leitlinie der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft. Wir sprechen heute zunächst über einige Hintergründe und die Diagnostik. In einer weiteren Podcast-Folge wird es dann um spezifische Therapieoptionen beim chronischen Handekzem gehen. Nun aber begrüße ich Sie, Frau Professor Molin. Guten Tag und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Guten Tag und vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ich freue mich sehr, mit Ihnen über das Thema Handekzem zu sprechen. Das Handekzem liegt mir sehr am Herzen. Es ist eine sehr häufige und sehr relevante Erkrankung. Deswegen finde ich es schön, dass wir heute hier gemeinsam darüber berichten können.
Die Einjahresprävalenz des Handekzem bei Erwachsenen liegt um 10%, die Lebenszeitprävalenz über 40%. War das eigentlich vor 100 Jahren auch schon so oder hat diese Häufigkeit etwas mit unserem heutigen Lebensstil zu tun?
Ich finde das eine sehr spannende Frage, denn wir wissen tatsächlich quasi nichts über die Prävalenz des Handekzems vor 100 Jahren. Ich habe da 2 Ideen oder 2 Gedanken dazu. Zum einen ist es ja so, dass ein Teil der Handekzem-Entstehung dadurch bedingt ist, dass wir unsere Hände benutzen und dass unsere Hände Reizstoff- und Allergenkontakt haben und besonders häufig Leute betroffen sind, die mit den Händen arbeiten. Das haben wir natürlich vor 100 Jahren auch schon getan und wahrscheinlich noch mehr, als wir das heute tun. Deswegen denke ich, diesen Teil der irritativen Reizung der Hand, der Haut an der Hand, das gab es damals bestimmt wahrscheinlich häufiger als heute. Der andere Gedanke, den ich dazu habe, es gibt auch noch so eine umweltallergische Komponente in Richtung atopische Prädisposition. Das ist sicher heute häufiger als damals. Das hat mit dem Thema Umwelthypothese und sozusagen Beschäftigung des Immunsystems mit der Keimabwehr oder mit der Allergieausbildung zu tun. Aber ich denke, es ist relevant und interessant, sich da mal Gedanken drüber zu machen.
Das Handekzem ist eines der häufigsten beruflich bedingten Erkrankungen. Welche Berufe sind besonders betroffen und was bedeutet das für die betroffenen Patientinnen und Patienten?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Gesichtspunkt. Im Prinzip ist jeder betroffen, der mit den Händen arbeitet. Das kann manuelle Arbeit, Tätigkeiten mit den Händen sein, das kann im Gesundheitswesen sein. Das sind Berufe häufig, wo man die Hände häufig waschen muss, wo man Gummihandschuhe regelmäßig tragen muss, wie im medizinischen Bereich. Aber das kann auch jemand sein, der auf dem Bau arbeitet oder jemand, der im persönlichen Dienstleistungsbereich, beim Haarstyling und Ähnlichem arbeitet. Also jeder, der mit den Händen arbeitet, ist einem besonderen Risiko ausgesetzt. Und das ist natürlich sehr relevant für die Betroffenen, weil wenn es schon nicht schön, wenn man Handekzem hat und wenn man unter Juckreiz und Schmerzen leidet. Aber wenn dann sozusagen auch noch die Berufsausübung dadurch gefährdet ist, dann ist es natürlich besonders problematisch und belastend.
Hatten Sie sowas in der Praxis, dass Berufe auch aufgegeben werden mussten?
Ja, das gibt es Gott sei Dank nicht so häufig, aber es gibt es immer wieder. Wir haben in Deutschland ein sehr gutes Versorgungssystem für Patienten mit berufsbedingten Hauterkrankungen über die Berufsgenossenschaften, also die Unfallversicherungsträger, sodass hier schon sehr, sehr viel, sehr früh für unsere Handekzem-Patienten getan werden kann. Aber den einen oder anderen gibt es immer wieder mal noch, der tatsächlich, wo eine Tätigkeitsaufgabe notwendig ist und wo es keine andere Lösung gibt.
Welche sind die häufigsten betroffenen Stellen an der Hand und gibt Ihnen das als Dermatologin bereits Hinweise auf die Ätiologie?
Also häufig betroffen sind die Fingerkuppen, die Handflächen, die Fingerzwischenräume oder die Handrücken und Handgelenke. Und auch wenn man nicht so direkt vom klinischen Bild auf den Auslöser zurückschließen kann, gibt es hier einige Sonderfälle, die ich erwähnen möchte. Zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu mir kommt, der vor allem in den Fingerzwischenräumen Trockenheit, Rötung und Schuppung hat, dann gibt mir das einen Hinweis, dass derjenige vielleicht viel Irritantienkontakt hat oder viel Hände wäscht, weil das so die ganz empfindlichen Stellen an den Händen sind, die halt bei denen halt sozusagen die Schutzmechanismen der Haut als erstes den Geist aufgeben oder schwächer werden. Wenn jetzt jemand ein Handekzem am Handrücken oder um die Handgelenke herum hat, dann könnte ich zum Beispiel denken, dass derjenige vielleicht eine Kontaktallergie auf Gummihandschuhe hat. Und derjenige dann noch im medizinischen Gesundheitswesen arbeitet, dann ist das etwas, was ich definitiv untersuchen würde.
In der Anamnese können Sie dann also schon relativ gezielt nachfragen, womit man arbeitet im Beruf oder im privaten Alltag.
Genau, also das gehört unbedingt dazu, wenn man einen Patienten mit Handekzem hat, dass man genau nachfragt, was machen Sie beruflich, wie lange machen Sie das schon, wird das Handekzem besser, wenn Sie frei haben und was machen Sie in Ihrer Freizeit? Ich frage alle meine Patienten, was sie für Hobbys haben, ob es Hobbys gibt, die man mit den Händen macht, einfach um da so ein bisschen die Expositionen zu verstehen.
Vor ein paar Jahren war eine kleine Studie erschienen, da war festgestellt worden, dass Betroffene bei Auftreten des Ekzems eine objektiv verminderte Druckkraft der Finger aufweisen und auch eine verminderte Geschicklichkeit. Können Sie das aus Ihrer Erfahrung heraus bestätigen?
Ja, auf jeden Fall. Also wir benutzen unsere Hände ja laufend im Alltag für ganz viele verschiedene Tätigkeiten. Und wenn jetzt die Hände durch das oder die Haut an den Händen durch das Ekzem verändert ist, dann können wir sie nicht so benutzen, wie wir es gewohnt sind. Das mag jetzt die Druckkraft sein, die Geschicklichkeit oder die Beweglichkeit allgemein. Kommt vielleicht noch dazu, dass es juckende Bläschen gibt oder dass die Haut verhornt ist und reißt und schmerzhaft ist. Das heißt, man kann sie gar nicht so gut bewegen. Das ist etwas, was ich häufig höre. Damit einhergehend würde ich auch sagen, eine gewisse Empfindlichkeit und Reizbarkeit der Haut. Das ist auch etwas, was mir meine Patienten oft berichten, dass sie einfach nicht mehr so belastbar sind mit den Händen, wie sie es gewohnt waren.
Nun sind die Hände nicht nur Greiforgane, sondern auch Teil unserer Kommunikation. Wie erleben Sie in Ihrer praktischen Tätigkeit die psychischen und sozialen Belastungen Ihrer Patientinnen und Patienten?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, wenn wir über das chronische Handekzem sprechen, eben weil wir unsere Hände nicht nur im Alltag brauchen, sondern weil wir unsere Hände auch so im zwischenmenschlichen Bereich sehr viel benutzen und da sehr viel Aufgaben den Händen zukommen. Oft erzählen mir meine Patienten, dass sie ihre Hände verstecken zum Beispiel. Ich habe Patienten und Patientinnen gehabt, die im Kundenkontakt arbeiten und sagen, ich versuche meine Hände unter dem Tisch zu halten, damit man meine Hände nicht sofort sieht. Oder bei neuen Kontakten, ich versuche meine Hände hinter dem Rücken zu halten und ich trage Handschuhe, wann immer ich kann. Das ist also zum einen sozusagen die Selbstwahrnehmung, dass man sich Sorgen macht, wie sehen mich andere? Und dann auch oft berichten mir meine Patienten, dass sie im Umfeld, im sozialen Umfeld Stigmatisierung oder Unverständnis ausgesetzt sind. Weil es halt doch so im allgemeinen Bewusstsein noch nicht so bekannt ist, was ein Handekzem ist und dass ein Handekzem zum Beispiel auch keine ansteckende Erkrankung ist.
An diesem Punkt kommen wir zur Diagnostik. Damit ein Handekzem adäquat behandelt werden kann, muss es zunächst als solches erkannt werden. Wird es das denn?
Häufig wird es als Handekzem erkannt, nicht immer. Also ich glaube, es ist wichtig, erstmal per se dran zu denken, dass rote, juckende, schuppende Hautveränderungen, Verhärtung der Haut an den Händen, Risse an den Händen ein Handekzem sein könnten oder zu einem Handekzem gehören würden. Was ich oft höre, ist, dass erstmal eine Pilzerkrankung ausgeschlossen wird, weil man oft denkt, es könnte vielleicht ein Pilz sein oder vielleicht auch eine Schuppenflechte. Das ist richtig und das ist wichtig, weil das die wichtigsten anderen Erkrankungen, die sich ähnlich präsentieren können an den Händen, tatsächlich sind. Aber das Handekzem ist halt doch nochmal sehr viel häufiger zum Beispiel als die Schuppenflechte an den Händen und deswegen ist es halt doch meistens dann ein Handekzem.
Verzögert sich nach Ihrer Erfahrung die Diagnose in relevanter Art und Weise?
Teils, teils. Ich hoffe so ein bisschen, dass die allgemeine Wahrnehmung des Themas Handekzem oder die allgemeine Bekanntheit des Themas Handekzem ansteigt und dass wir sowohl auf der Patientenseite als auch auf der Arztseite man öfters dran denkt, dass man dran denkt, wenn die Hände trocken sind, wenn die Hände rissig sind, das könnte ein Handekzem sein und eben nicht mehr so sehr auf die Pilzerkrankung oder auf andere Dinge fokussiert. Ich glaube, es auch, wenn ich das sagen darf, ist, glaube ich, auch bei den Betroffenen ganz wichtig, denn ich erlebe es oft, dass Handekzem eine Nebendiagnose ist, dass jemand aus ganz anderen Gründen zum Beispiel zu mir kommt oder dass sogar jemand als Familienmitglied mitkommt aus einem ganz anderen Kontext und mir dann auffällt, dass derjenige ein Handekzem hat und ich dann sage, Mensch, Sie haben ja ganz trockene Hände, haben Sie das bemerkt, beeinträchtigt Sie das? Und dann habe ich oft gehört, dass jemand sagt, Mensch, ja, das sind meine Arbeitshände oder das sind meine Winterhände, das kenne ich schon. Also ich denke, auch da ist es eben wichtig, dass man da so ein bisschen ins Gespräch kommt und auch die Awareness insgesamt ansteigt, dass man weiß, das ist wahrscheinlich ein Handekzem, das ist was man diagnostizieren kann und auch behandeln kann.
Und wer Winterhände hat, hat manchmal auch Winterfüße. In der Leitlinie habe ich gelesen, dass man sich durchaus auch mal die Füße ansehen soll. Können Sie dazu noch was sagen?
Genau, das ist sehr relevant, das ist ein sehr guter Punkt. Danke, dass Sie das erwähnen. Ein Drittel der Handekzem-Patienten hat tatsächlich auch ein Fußekzem. Das kann verschiedene Gründe haben, aber es ist nicht minder belastend, wenn die Haut an den Füßen betroffen ist, weil man plötzlich nicht mehr gut stehen oder laufen kann.
Neue Erkenntnisse zur Pathophysiologie haben dazu geführt, dass das Handekzem in verschiedene Subtypen unterteilt wird. Dies wiederum als Grundlage für eine adäquate Therapieplanung. Könnten Sie bitte den derzeit empfohlenen Diagnosealgorithmus kurz skizzieren, auch wenn wir da natürlich nicht ins Detail gehen können jetzt?
Also für die Diagnostik des Handekzems, so für die praktische Anwendung, denke ich mir, ich stelle mir eigentlich zwei wesentliche Fragen. Als erstes, ist es ein Handekzem? Oder muss ich eine andere Differentialdiagnose, wir haben es schon ein paar Grad beleuchtet, bedenken? Also ist es ein Handekzem? Und dann, wenn ja, was für ein Handekzem ist es? Und nun in der Leitlinie unterscheiden wir 8 verschiedene Subtypen. Das ist gut und das ist relevant. Aber ich glaube, in der Praxis versuche ich immer zunächst mal so die 3 wichtigsten Haupttriggerfaktoren abzuklopfen. Das ist vielleicht auch das Praxisrelevanteste. Ich frage, gibt es irritative Schädigung? Also waschen Sie Ihre Hände oft? Arbeiten Sie mit den Händen? Werden Gummihandschuhe getragen? Dann frage ich nach in Richtung mögliche Kontaktallergien, ob es vielleicht schon mal einen Epigutantest durchgeführt wurde oder ob man mit bestimmten Berufsstoffen arbeitet, ob da was Bestimmtes relevant ist. Und dann frage ich nach einer atopischen Prädisposition, also so nach der allgemeinen Neigung zur Ekzemreaktion.
Diese Unterscheidung der Subtypen hat wahrscheinlich auch eine wissenschaftliche Intention, damit man Studienergebnisse miteinander vergleichen kann. Ist das der Hauptgrund oder sagen Sie, ja, die Unterscheidung für uns Dermatologen in Subtypen ist schon auch von praktischer Relevanz für die Auswahl der Therapie?
Ja, ist schon auch relevant. Also ich würde sagen, sozusagen teils, teils. Natürlich möchte ich möglichst genau verstehen, warum mein Patient sein Handekzem hat, weil ich ihn ja dann auch beraten möchte. Ich möchte ihn ja beraten, möchte ihm sagen, was er vermeiden kann, was für Allergensubstanzen er nicht mehr, was er aus seinem Umfeld vermeiden sollte, wie er seine Haut besser schützen kann. Dafür muss ich natürlich wissen, was relevant ist für meinen Patienten. Aber auf der anderen Seite, was die Behandlung betrifft, hier weiß ich ja, dass allen Subtypen gemeinsam ist, dass es eine Barrierestörung gibt und dass es Hautentzündung gibt. Und das wird es sein, was ich dann mit meiner Behandlung auch tatsächlich gezielt angreife. Das heißt, da ist meine Behandlung sozusagen gezielt in Richtung Barriere und Entzündung. Und es ist nicht so relevant, ob das jetzt im Rahmen der Irritation hauptsächlich ist oder im Rahmen der Kontaktallergie. Aber für die Beratung und für die gezielte Unterstützung meines Patienten nebenbei noch, dafür muss ich natürlich wissen, warum er es hat.
Gibt es bestimmte Altersgruppen, die von bestimmten Subtypen befallen sind? Wie ist es mit Männern und Frauen?
Also die Untersuchungen zeigen halt leider immer wieder, dass das weibliche Geschlecht häufiger betroffen ist. Das liegt daran, dass eben doch Frauen häufiger noch die haushaltsnahen Tätigkeiten und die Kinderversorgung übernehmen, wo man viel Wasserkontakt und Reizstoffkontakt hat. Was die Altersgruppen betrifft, bei den jüngeren Patienten scheint es häufiger atopische Handekzeme zu geben, also Handekzeme im Rahmen der atopischen Prädisposition. Es liegt vielleicht auch daran, dass sich dann die Kontaktallergien auch erst im Laufe des Lebens entwickeln und dazukommen.
Gibt es typische Komorbiditäten bei Patienten mit Handekzem und inwiefern ergibt das einen Hinweis auf die Ätiologie?
Ja, also besonders relevant ist hier natürlich, sind die atopischen Komorbiditäten. Wenn jemand zum Beispiel eine Rhinokonjunktivitis allergica hat, also den klassischen Heuschnupfen oder ein allergisches Asthma, das gibt es halt häufig, wenn jemand ein atopisches Handekzem hat. Und ich würde sagen, die andere große Komorbiditätsgruppe sind die Kontaktallergien. Das ist eben sozusagen besonders relevant als Triggerfaktor für ein chronisches Handekzem.
Ich sagte es schon in der Einleitung, liegt ein Handekzem länger als 3 Monate vor, dann sprechen wir vom chronischen Handekzem oder spricht es auch nicht adäquat auf eine geeignete Therapie an, dann ist ein Epikutantest angezeigt. Nicht jedes Ergebnis aus so einem Test dürfte klinisch relevant sein. Wie empfehlen Sie, diese Befunde einzuordnen?
Ja, also die Relevanz der Testergebnisse ist tatsächlich ein ganz wichtiger Gesichtspunkt. Man wird es durch eine ordentliche Anamnese mit dem Patienten herausfiltern können, ob ein Kontaktallergen aktuelle Relevanz hat oder nicht. Und vor allem natürlich auch, ob es beruflich relevant ist. Und dann wird man eine Allergenkarenz empfehlen, also das Allergen, den Allergenkontakt zu vermeiden. Und wenn man dadurch zum Beispiel sieht, dass sich ein Handekzem deutlich verbessert, dann hat man sozusagen die ultimative Relevanz festgestellt.
In welchen Fällen sind weitere technische Untersuchungen angezeigt?
Das ist vor allem relevant, wenn das Handekzem einen ungewöhnlichen klinischen Verlauf nimmt und das Gefühl hat, es wird irgendwie nicht besser, obwohl man alles versucht hat, es spricht nicht so richtig auf die Therapie an. Das wäre eine Situation, wo ich nochmal einen Schritt zurücktreten wollen würde und überlegen würde, ist es wirklich ein Handekzem? Hier würde man eine Gewebebiopsie, also eine Hautprobe zum Beispiel machen, weiterführende Untersuchungen. Vielleicht auch, wenn ich denke, es könnte super infiziert sein, das heißt mit Keimen besiedelt, dann würde ich mikrobiologische Abstriche auf Bakterien machen, vielleicht doch nochmal eine Pilzerkrankung ausschließen mit einer mykologischen Untersuchung. Ich glaube, das sind so die wesentlichen. Man kann jetzt, wenn man denkt, dass es eine Proteinkontaktdermatitis ist, könnte man auch Pricktests zum Beispiel anschließen.
Inwiefern ist dabei auch eine Abstimmung mit anderen Fachgebieten notwendig? Also gerade wenn man an Atopiker denkt oder an Patienten mit Allergien?
Ja, in Deutschland ist ja die Allergologie sehr häufig in der Dermatologie angesiedelt. Das heißt, also bis zu einem gewissen Grad sind wir da autark und können unsere Patienten entsprechend beraten und versorgen. Wenn es aber jetzt zum Beispiel ein allergisches oder atopisches Asthma gäbe, da würde ich auf jeden Fall mit dem Lungenfacharzt zusammenarbeiten wollen. Oder wenn es sich um ein kindliches Handekzem handelt, wo ich vielleicht auch eine Asthma-Komponente oder eine Allergiekomponente habe, dann vielleicht auch mit dem Pädiater.
Frau Wosemolin, wie lautet Ihr persönliches Fazit, was die Aufmerksamkeit für das chronische Handekzem angeht, sowie die derzeitige Diagnostik? Was wären Ihre wichtigsten Botschaften?
Handekzeme sind häufig und sie sind sehr problematisch für die Betroffenen. Es ist wichtig, daran zu denken, wenn jemand mit passenden Hautkrankheitserscheinungen und vielleicht auch einem Risikoberuf zu Ihnen in die Praxis kommt. Handekzeme können wir heute gut diagnostizieren und auch gut behandeln. Es ist eben nur wichtig, sie früh zu erkennen, um sie früh zum Hautarzt zu schicken.
Wir haben gelernt, dass das chronische Handekzem eine der wichtigsten berufsbezogenen Hauterkrankungen ist und mit erheblichen psychosozialen und sozioökonomischen Folgen behaftet ist. Dies betrifft sehr viele Menschen in Deutschland. Wir haben heute über die Bedeutung dieses Krankheitsbildes und die Diagnostik gesprochen. Vielen Dank, Frau Professor Molin, für Ihre Informationen.
Ich bedanke mich auch herzlich. Danke, dass Sie heute dabei waren und sich über das Handekzem informiert haben.
Ich lade Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein, sich auch die zweite Folge zum Themenkomplex chronisches Handekzem anzuhören. Darin sprechen wir mit Dr. Florian Schenk aus Hannover über die spezifische Therapie bei chronischem Handekzem. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Springer Medizin Podcast.
Die in diesem Podcast vermittelten Inhalte unterliegen dem wissenschaftlichen Wandel des Faches und erheben nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Sie können weder als Grundlage für eine Diagnosestellung noch für den Beginn, die Änderung oder die Beendigung der Therapie einer Erkrankung herangezogen werden. Sie ersetzen in keinem Fall eine persönliche ärztliche Beratung. Diese Episode ist eine Produktion der Abteilung Corporate Publishing der Springer Medizin Verlag GmbH. Das Impressum zu dieser Episode ist in den Shownotes verlinkt.